Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und guten Abend aus dem Studio Merten. Am Mikrofon Andrea Marx. Heute Abend hören Sie Bianca Schmidt und Otto Ganser im Gespräch mit Matthias Pesch aus Bonn. Matthias Pesch ist 85 Jahre alt und erzählt aus seinem Leben. Aber nicht nur diesen Rückblick auf unser Jahrhundert haben wir für Sie, sondern auch Musik, und die hat Guido Marx zusammengestellt.
Ja, also wir sitzen im Garten bei Otto Ganser. Otto Ganser ist mir sehr bekannt. Es gibt aber noch eine andere Person, die sitzt neben mir und die stellt sich mal selber vor.
Mein Name ist Matthias Pesch, bin 85 Jahre alt und wohne in Bonn. Seit 23 Jahren bin ich Pensionär. Vorher war ich Volksschullehrer, zuletzt Rektor an der katholischen Volksschule, später der Gemeinschaftsschule in Alfter.
Gut, und Otto und Sie, also haben sich kennengelernt. Ja, wie habt ihr euch kennengelernt?
Ja, das war eigentlich bei einer Einladung bei der Tochter von Herrn Pesch vor vielleicht anderthalb Jahren. Und haben uns angeregt unterhalten über alles Mögliche. Und dann hatte ich, glaube ich, schon damals so ungefähr die Idee, vielleicht machen wir mal was fürs Radio. Und dann habe ich das kürzlich mal angeleiert, telefoniert, einen Termin ausgemacht. Und jetzt sitzen wir hier an einem schönen Frühlingstag. Das hört man vielleicht im Hintergrund, hört man ganz in der Ferne ein paar Rasenmäher oder ein Rasenmäher. Aber auch die Vögel hier im Garten vom Studio Merten sind zu hören. Und wenn das dann später ausgestrahlt wird, sind die Vögel vielleicht nicht mehr so deutlich zu hören. Und das muss man dazu sagen.
Gut. Ja, du hast schon angesprochen, es gab damals sehr viel Interessantes zu erzählen. Und das hoffen wir natürlich, Herr Pesch, dass Sie es heute auch können. Sie sind geboren Anfang des Jahrhunderts. Und da war ja sicherlich...
Im Jahre 1908, und zwar in der Nähe von Eschweiler. Aber ich war erst 6 Wochen alt, als meine Eltern nach Köln zogen. Und da habe ich die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht. Kann mich also ein bisschen als Kölner betrachten. Ich kann auch, wenn jetzt in Muskölsch Plattkall.
Gut, dann hätte ich Schwierigkeiten, Sie zu verstehen. Deshalb bleiben wir lieber beim Hochdeutsch. Sie sagten, Sie sind lange Jahre Lehrer gewesen, Rektor an einer Schule. Wie haben Sie Ihre eigene Schulzeit empfunden?
Ich war von 1914 bis 1918 in Köln-Nippes in der Volksschule. Das war also ausgerechnet die Zeit des Weltkrieges. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich so gerade im ersten Schuljahr war, als mein Vater Soldat werden musste. Und kann mich auch an etliche Dinge des Krieges erinnern, etwa an die ersten Bombenangriffe auf Köln. Wir Kinder liefen denn dahin, wo irgendetwas passiert war, und waren hochinteressiert, mal irgendwo Blutspritzer zu sehen. Wir sammelten eifrig Flaksplitter, wenn die irgendwo niedergekommen waren. Da hatten wir so Spaß daran. Dann war ich etliche Male dann auch bei Verwandten in der Nähe von Aachen, wo man den Kanonendonner hören konnte, was einen als Kind dann doch sehr beeindruckte. Und ich habe 18 erlebt, als die deutschen Truppen durch Köln zurückzogen, teils noch recht diszipliniert, teils aber dann auch schon mit für mich damals noch nicht recht begreiflichen revolutionären Erscheinungen. Das wären so Erinnerungen an die allerersten Schuljahre. Ja gut, einiges, was mich auch sehr beeindruckt hat, war, dass mein erster Lehrer, als wir nach den ersten großen Ferien wieder in die Schule kamen, nicht mehr da war. Da haben wir schon im ganzen Teil Kinder geheult, weil der weg war und für uns ein guter Lehrer. Und wir haben das sehr bedauert, und dann bekamen wir nur noch Lehrerinnen. Mhm. Das war damals noch gar nicht so üblich, wie es das heute ist. Heute sind ja die meisten Lehrerinnen, zumindest in der Volksschule, Damen. Damals waren es durchweg doch noch Männer. Ja, dann bin ich ganz planmäßig mit 10 aufs Gymnasium gekommen in Köln-Nippes. Hab das so ziemlich einwandfrei durchlaufen und bekam dann, als man anfing, sich Gedanken über den Beruf zu machen, Schwierigkeit war, dass die Eltern nicht genug Geld für ein Arztstudium hatten, das hätte ich gerne gemacht. Da wurde also durch die Presse bekannt, dass die alte Lehrerbildung abgeschafft wurde und dass die Lehrer nun neuerdings Abitur haben mussten und dann 2 Jahre studieren konnten. Und für mich war dann interessant, dass eine der 3 Akademien, die es damals im Lande Preußen gab, hier in Bonn eingerichtet wurde, Pädagogische Akademie Bonn. Ich habe mich beworben, fleißig Musik gelernt, um die Aufnahmeprüfung zu bestehen und habe das dann auch geschafft. Ja, dann habe ich 2 Jahre in Bonn studiert. Und wir konnten Wünsche äußern, wo wir eine Stelle haben wollten. Ich wollte aus bestimmten Gründen nicht in Köln bleiben, um nicht weiter unter der Obhut der Eltern zu sein. Ich war der Einzige, mein Bruder war früh gestorben. Und bekam dann eine Stelle ziemlich weit weg im Siegerland, von hier aus gesehen noch 15 Kilometer hinter Siegen, in einem ganz kleinen Ort, Salchendorf bei Deutz, an einer 2-klassigen Schule. Ein Dorf mit 300 Einwohnern. Der Schulleiter teilte mir das 1. bis 3. Schuljahr zu mit 58 Kindern. Und das war für den Anfang aus einem ganz besonderen Grund eine große Schwierigkeit. Ich verstand kein Siegerländer Platt und die Kinder des 1. und 2. Schuljahres verstanden kaum ein Wort Hochdeutsch.
Da mussten sie ja ganz schön erfinderisch werden.
Ich musste also die Kinder des 3. Schuljahres als Dolmetscher benutzen, zwischen besonders denen des 1. und mir. Das war dann also wirklich hin und her eine Dolmetscherei, bis sie so viel verstanden, wie nun für einige Unterrichtsstunden notwendig war.
Was haben Sie gegeben? Also Sie mussten ja sicherlich sehr vielseitige Fächer.
In der alten Volksschule gab der Lehrer alle Fächer ohne Ausnahme, ob er sie konnte oder nicht.
Was mich interessieren würde, damals gab es ja doch die Prügelstrafe noch. Mussten Sie das auch ausüben? Oder wie
man
war das?
Hat dann und wann nicht davor zurückgescheut, mal einem Bengel, der ein bisschen zu lebendig war, durch einen Nackenschlag oder eine Ohrfeige mal zur Ordnung zu bringen. Nahmen die Kinder aber gar nicht übel, denn sie waren es ja von den Eltern her auch nicht anders gewöhnt. Aber ich bin immer mit sehr wenig strengen Maßnahmen ausgekommen. Einzige Mal in meinem Leben, dass ich wirklich disziplinäre Schwierigkeiten hatte, das war ein paar Jahre später. Oh ne, das war etliche Jahre später, das war in den 30er Jahren. Da war ich hier in Grau-Rheindorf ein paar Wochen an der Schule. Und da waren bäuerliche Kinder zusammen mit Kindern aus einer asozialen Siedlung. Das war also eine unangenehme Mischung und diese Klasse war disziplinär äußerst schwierig zu beherrschen. Ich war aber nur 6 Wochen da und das war also wirklich die einzige Zeit, wo ich mit Disziplinproblemen gehabt habe. Sonst ist das bei mir immer und ein bisschen natürliche Autorität gehabt. Ja, das klappte immer reibungslos.
Und was hatten Sie selbst damals für Werte? Ich meine, Sie waren ja, hatten schon eine recht verantwortungsvolle Aufgabe, also Kindern was beizubringen und waren ja noch recht jung und hatten sicherlich auch eigene Werte. Was zählte denn für Sie damals so neben der Arbeit?
Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie da zählen.
Ja, also ich denke, wenn man, ich vergleiche das einfach nur mit heutigen Jugendlichen, was die für Werte haben, es ist viel Materielles, aber was hat für Sie damals gezählt? Was war für Sie wichtig?
Wir waren bestrebt, die Kinder so zu erziehen, dass sie A, ihrem Religionsbekenntnis treu blieben oder da hineinwuchsen. Und dann natürlich die elementaren Kenntnisse zu vermitteln. Und das geschah damals eigentlich sehr viel intensiver als heute, weil die Kinder ja auch viel weniger Voraussetzungen mitbrachten. Die Kinder kannten noch kein Radio. Ich war in meiner ersten Lehrerstelle weit und breit der einzige Mensch, der ein Radio hatte. In meinem Dorf, in dem ich wohnte, hatte keiner ein Radio. Der zweite, von dem ich weiß, dass er ein Radio hatte, war ein Pastor, der saß aber 6 Kilometer weit weg. Kein Kind hat also durch Radio irgendwelche Sprachkenntnisse erworben. Die sprachen mit 6 Jahren nicht besser als heute ein 3-jähriges Kind. Ich glaube, ein 3-jähriges Kind heute hat einen reicheren Wortschatz, als es damals zumal die Kinder auf dem Dorf hatten.
Studio Märten. Yes,
ja, liebe Hörer, für die, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, bei uns geht's weiter mit Bianca Schmidt und Otto Ganser im Gespräch mit Matthias Besch, der Heiteres und Besinnliches aus seinem 85-jährigen Leben zu erzählen weiß.
Und auch die Erwachsenen selber waren natürlich sehr viel weniger informiert über die Welt. Viele waren aus ihrem Dorf nie rausgekommen. Noch nie etwas anderes gesehen als ihr Dorf.
Ja, aber Sie sind dann rausgekommen, Sie haben im Vorgespräch erzählt, Sie haben dann auch mal ja, in einer ganz anderen Welt gelebt.
Ja, das kam nun so, in der damaligen Weltwirtschaftskrise gab es hier bei uns in Deutschland Notverordnungen, die es möglich machten, dass die Regierung etwa Gehälter drastisch kürzte. Bei uns führte es sogar so weit, dass wir jungen Lehrer von einem Tag auf den anderen entlassen wurden. Und als mir das geschah, das war im Oktober 1931, da sagte ich spontan, dann gehe ich nach Brasilien. Ich wusste, dass es da viele deutsche Schulen gab, aber das war zunächst nur so dahingesagt. Ich stand noch vor der Aufgabe, meine zweite Lehrerprüfung vorzubereiten. Und wir mussten, um einen Unterhaltszuschuss von etwa 60 bis 80 Mark zu bekommen, 11 Stunden die Woche an einer Schule arbeiten. Das habe ich dann in Köln bei meinen Eltern gemacht. Also in Köln gemacht, wo meine Eltern wohnten. Und hatte dann per Zufall das Glück, einmal in eine Lehrerversammlung des katholischen Lehrervereins zu kommen, bei der der Vorsitzende bekannt gab, er könne einem jungen Lehrer eine Stelle in Brasilien besorgen. Darum habe ich mich sofort bemüht und war 3 Wochen später schon unterwegs.
Und haben Sie das Abenteuer alleine angegangen oder waren da noch andere mit, auch Familienmitglieder?
Ich bin ganz alleine rüber. Ich war damals verlobt, durfte aber zunächst nur alleine rüber, konnte die Braut nicht gleich mitnehmen. Habe aber dann 1,5 Jahre später meine Braut nachgeholt. Drüben gab es nicht einmal feste Gehälter. Das Gehalt, das uns von der Gemeinde gezahlt wurde, reichte für 10 Monate. Und für die anderen 2 Monate organisierten wir das selber vom Kollegium aus durch ein Schulfest. Von den Erträgnissen eines Schulfestes, das ich dann als rheinische Kirmes gestaltet habe, wurden dann die 2 restlichen Gehälter bezahlt. Ansonsten waren wir eigentlich völlig frei, unterstanden dem deutschen Konsulat. Der brasilianische Staat gab ein paar Richtlinien raus, 1/3 des Unterrichts musste in Brasilianisch gegeben werden, deswegen war auch eine brasilianische Kollegin an der Schule, aber ich war der Einzige an der Schule, der als Lehrer ausgebildet war. Die Gemeinde, in der diese Schule existierte, wurde von einem deutschen Kaplan aus Berlin geleitet. der aber nur den Religionsunterricht gab. Sonst war dessen Aufgabe eben die Gemeinde, die Seelsorge.
Sie sind dann 36 wiedergekommen, wie Sie sagten.
Ja, es war, und da war es ja also so, mein ältester Sohn, der wurde 34 geboren, in einem Sommer, der heiß war und in dem es in einem halben Jahr ein einziges Mal eine halbe Stunde regnete. Und die Schwangerschaft hat meine Frau eigentlich recht gut überstanden, aber nachdem das Kind da war, hat ihr die Hitze zu stark zugesetzt. Sie bekam eine Leukämie und der Arzt sagte mir, wenn Sie Ihre Frau lieb haben, dann fahren Sie wieder heim. Was mir gar nicht passte, weil man ja doch auch in der deutschen Presse in Porto Alegre so einiges über die Nazis hörte. Es gab da eine katholische Zeitung, die natürlich recht unverblümt darüber schrieb, was in Deutschland los war. Und ich hatte starke Bedenken, nach Deutschland zurückzugehen, aber meiner Frau zuliebe haben wir es dann doch getan und kam dann Anfang 1936 hier nach Bonn, wo meine Frau herstammte, ihre Eltern noch hatte. Und, ach, das sind ganz komplizierte Geschichten. Wir hatten drüben unsere Wohnung ganz schön eingerichtet und haben die aber verkauft gegen Mil Reis, damals hieß die Währung. Und haben das dann aber, weil wir ja nach Deutschland wollten, schon vor der Abreise in deutsches Geld umgetauscht. Und als wir auf dem Schiff waren, da kam ein Hitler-Erlass, dass kein deutsches Geld mehr nach Deutschland eingeführt werden durfte.
Was tun?
Und auf dem Schiff wollten wir uns nicht wieder zurücktauschen in Mil Reis. Wir hatten also keine Chance mehr, mit diesem Geld etwas anzufangen und haben es regelrecht verjubelt auf dem Schiff. Hab da den ersten Sekt meines Lebens getrunken. Bin von Santos mit Taxi nach São Paulo gefahren, São Paulo angeschaut. Bin beim Aufenthalt in Rio de Janeiro mit dem Taxi rumgefahren, bin in Bahia mit Taxi rumgefahren, haben dann Silvester auf dem Schiff herrlich gefeiert und ich kam dann mit den vorgeschriebenen 75 Mark in Deutschland an. 30 für mich, 30 für meine Frau, 15 fürs Kind.
Das heißt, also Sie mussten einen ganz neuen Anfang hier machen.
Das reichte kaum, um nach Hause zu fahren. Das haben meine Eltern bezahlt. Ne? Und als ich dann hier in Bonn zum Schulamt hinging und sagte, hier, ich bin aus Brasilien wieder hier. Ich hoffe doch, dass ich nach 4 Jahren Auslandsdienst jetzt eine Planstelle bekomme. Da war die erste Frage, ja, sind Sie denn in der Partei? War ich natürlich nicht. Woher? Mhm. Drüben gab es zwar eine Ortsgruppe der Partei, aber die habe ich nie besucht. Und dann bekam ich eine Hilfslehrerstelle mit 120 Mark im Monat.
Was war das wert damals, das Geld? Was konnte man davon?
Ich bezahlte 80 Mark für Miete.
Ach.
Den restlichen Bedarf, dann teils beide Eltern, Eltern meiner Frau, meine Eltern beigesteuert. Und ich habe wahnsinnig viele Nachhilfestunden gegeben, um mich da über Wasser halten zu können. Nicht? Wir kamen ja auch mit Dixie an. Waren sie praktisch völlig mittellos.
Waren Sie ein politischer Mensch oder sind Sie ein politischer Mensch geworden durch die NS-Zeit?
Damals war ich sicher noch keiner. Ich bin noch durch die Nazi-Zeit kein politischer Mensch gewesen. Ich habe nie mit Parteiarbeit oder so etwas zu tun gehabt. Aber ich habe mich natürlich für das Weltgeschehen interessiert. Das kann man aber noch nicht politischer Mensch nennen. Ne? Mhm.
Wie ging es dann weiter? Welchen weiteren Schritt Ihres beruflichen Werdegangs?
Bin also in die Partei dann eingetreten, aber erst 37 wurde ich erst aufgenommen. Und bekam dann Ostern 37 meine erste planmäßige Stelle im Bergischen Land, zwischen Bergisch Gladbach und Wipperfürth, in einem kleinen Nest Olpe, auch wieder an einer Zweiklassenschule. Und da bin ich dann gewesen, ja, erstmal bis ich Soldat wurde. 1941. Ja, das ist auch wieder eigentlich eine erzählenswerte Sache. Wieso wurde ich 41 schon Soldat? Ich war nämlich UK gestellt. Ich hatte
Was heißt das?
Unabkömmlich.
Ach so.
Als einziger männlicher Lehrer an einer zweiklassigen Schule war ich also bis 41 freigestellt vom Wehrdienst. Habe auf Anraten eines wohlwollenden Kollegen, der auch wie ich in der katholischen Jugendbewegung gewesen war, die Jungvolkarbeit in meinem Dorf übernommen. Der Kollege sagte mir, mach das, dann brauchst du nämlich nicht in die Parteischulungen der Ortsgruppe hinein. Bist viel freier. Und du machst eigentlich dasselbe, was du in der katholischen Jugendbewegung auch gemacht hast. Spielst mit den Kindern, wanderst mit den Kindern, singst mit den Kindern. Und mehr als du als Lehrer in der Schule ihnen über Adolf Hitler und erzählen musst, brauchst du als Jungvolkführer auch nicht zu erzählen. Das habe ich gemacht. Ja, dann kam 39 der Krieg. Da musste ich, weil ein Hitlerjugendführer eingezogen wurde, dann auch noch die Hitlerjugend übernehmen. Und das führte zu vielen Reibereien mit dem Ortsgruppenleiter. So schlimm, dass es für meine Frau und für mich schon recht unerträglich wurde. Besonders nachdem wir der Geburt unseres dritten Kindes, das war 40, das Kind auch noch taufen ließen. Das war für den Ortsgruppe ein Kapitalverbrechen. Wie meiner Frau überlegt, was machen wir? So kann es nicht weitergehen. In einem halben Jahr wirst du sowieso Soldat. Ich melde mich freiwillig. Dann kann ich mir nämlich den Truppenteil aussuchen. Und dann suche ich mir einen aus, bei dem die Gefahr, in die kämpfende Truppe zu kommen, am geringsten ist. Und das ist gelungen, ich bin zum Luftnachrichten gekommen. Wurde dann zunächst mal zum Funker ausgebildet, später zusätzlich noch zum Funkmessgerät-Mechaniker bei den ersten Radargeräten. Damals Würzburg-Gerät, Freier-Gerät, die ersten Geräte, die Flugzeuge anpeilten, Richtung und Entfernung feststellen konnten. Das hat dann erstmal eine Ausbildung von gut einem halben Jahr bedeutet. Und dann hatte ich das Glück, als Funkmessgerätmechaniker nach Athen zu kommen. War dann 2 Jahre in Athen, in den 2 Jahren habe ich 2 Luftangriffe erlebt. So gesehen also viel besser gehabt als die meisten Menschen in Deutschland.
Wie haben Sie das Ende des Krieges erlebt?
Ja, habe ich vielleicht eine Dummheit gemacht. Ich weiß es nicht, ob es eine war. Mein Chef in der Werkstatt in Athen, in der ich als Funkmessgerätmechaniker arbeitete, war außer mir der einzige Akademiker in dieser Werkstatt und schloss sich an mich ziemlich an. Ich war ein Teil älter als er. Und der drängte mich, Offizier zu werden. Ich habe dann Unteroffizierlehrgang gemacht, Offizierlehrgang gemacht. Ich habe mich erst gesträubt, weil ich sagte, ich will nicht Offizier werden. Mein einziges ist, den Krieg lebend zu überstehen. Und ich will nicht in eine Frontbewährung. Da sagte er, ach Gott, eine Frontbewährung, die mache ich Ihnen ganz einfach. Ich schicke Sie auf eine Insel im Mittelmeer, wo alle Schaltjahre mal ein englischer Flieger drüber fliegt. Das zählt aber als Frontdienst. Ich habe gesagt, wenn das so ist, wenn Sie das schaffen, gut, mache ich es. Aber das hat er eben nicht geschafft, denn als ich bis zum Fähnrich befördert war, also dann vor der Möglichkeit, Standoffizier zu werden, da kam ein Hitlerbefehl heraus, Frontbewährung für Offiziere nur noch mit der Waffe in der Hand. Dann hatte ich zwischendurch mal von unserer Dienststelle aus ein Kommando in Berlin und von diesem Kommando aus wurde ich dann abberufen. zu einer Ausbildung im Frontdienst, im Erdkampf. Kam man in eine Erdkampfschule in Pont-à-Mousson. Das war so im Sommer, Frühsommer 1944. Nachdem ich da ein Vierteljahr im Erdkampf ausgebildet war, praktisch zum Zugführer oder so etwas, da stand der Tommy 10 Kilometer vor Pont-à-Mousson. Und wir gruben uns auf unserem Übungsgelände für den Ernstfall ein. Aber da wir ja für Führungsaufgaben ausgebildet waren, zog man uns doch schnell wieder raus. Und ich gab dann so einige Zwischenstationen noch. Einen einzigen Kampfeinsatz eigentlich nur. Das war ein Spähtrupp, den unsere Kompanie mal gemacht hat. Dann kam ich nach Holland. Wurde oben aus der Gegend um Pont-à-Mousson nach Holland versetzt und sollte dann da irgendwo an der Invasionsfront eingesetzt werden. Ja, und das ist dann auch geschehen. Dann bin ich ein halbes Jahr Frontsoldat gewesen, einmal verwundet gewesen. War vielleicht auch ein Glück. In der Zeit, in der ich im Krankenhaus lag, ist mein Regiment völlig aufgerieben worden, bis auf 12 Mann. Und diese 12 Mann, die bekamen dann wieder eine kriegsstarke Kompanie zugeteilt. Mit der musste ich zum nächsten Einsatz und bei dem bin ich gefangen genommen worden. War dann 8 Tage später schon in England. Station in England. Zunächst mal brauchten wir gar nichts zu arbeiten. Die Shit-Eimer der Offiziere, die mussten wir verbrennen. Das war die einzige Arbeit. Wo als dann die Italiener heimgeschickt wurden, nach Kriegsende, da kamen wir in die Landwirtschaft. Da habe ich fast ein Jahr in der Landwirtschaft gearbeitet. War für mich natürlich sehr harte Arbeit. Und jetzt habe ich dann intensiv mein Englisch aufgebessert, beziehungsweise eine ganze Menge dazugelernt. Habe mich dann einen Dolmetscherposten beworben. Musste zum Lagerkommandanten, musste mich mit ihm unterhalten. Und das klappte recht gut. Am Ende der Unterhaltung sagt der Mann zu mir: "Nö, Sie mache ich nicht zum Dolmetscher." Da war ich schockiert. Ich dachte, was hast du jetzt verkehrt gemacht? Und da sagte der: "Nee, ich mache Sie zu einem Lagerführer, dann spare ich einen Dolmetscher." Das war mir natürlich sehr sympathisch.
Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Ja, liebe Hörer, das letzte halbe Stündlein unserer Sendung hat begonnen. Am Mikrofon Andrea Marx, Bianca Schmidt und Otto Ganser führen ein Gespräch mit dem 85-jährigen Matthias Pesch aus Bonn.
Wie ging es dann nach dem Krieg weiter mit Ihrer schulischen Situation und Ihrem Leben?
Ja, nach der Gefangenschaft musste ich erst entnazisiert werden und kam dann wieder im November 1947 in meine vorherige Stelle. Da aber der Ort Olpe im Bergischen Land und ziemlich abgelegen von allen Bildungsmöglichkeiten war, habe ich mich darum bemüht, näher an eine Stadt ranzukommen, hatte dann das Glück, zunächst nach Merl bei Meckenheim an eine einklassige Schule zu kommen. Das war aber für mich sehr viel günstiger, weil meine Kinder von da aus mit dem Fahrrad zur Schule fahren konnten, während sie von Bergisch Gladbach erst eine halbe Stunde bergauf, bergab zum Bus mussten, dann eine halbe Stunde mit Bus fahren und das war noch teuer. Und schlug in meinem Portemonnaie dann sehr zu Buche. Pro Kind 20 Mark Fahrgeld im Monat. Das war damals sehr viel. Von Merl aus kam ich dann 6 Jahre später nach Urfeld bei Wesseling. Eine vierklassige Schule. Da war ich dann Hauptlehrer, gab es ein bisschen mehr Gehalt. Und von da aus wurde ich schließlich 1960 Rektor in Alfter. Habe 10 Jahre diesen Posten bekleidet und habe mich 1970 mit 62 Jahren pensionieren lassen, weil mir der Umbruch damals nicht gefiel, als die Volksschule zerschlagen wurde und aufgeteilt wurde in Grundschule und Hauptschule, und die Konzeption der Hauptschule, die habe ich nie bejaht, und ich glaube, ich habe auch recht behalten damit. Es ist nie das geworden, was sich ihre Erfinder gedacht haben.
Sie waren dann pensioniert, 62, und hatten plötzlich viel Freizeit,
ja.
Oder was? Und
ja.
Was haben Sie dann mit dieser vielen Freizeit gemacht, beziehungsweise was war so anders vielleicht?
Es war vieles sehr anders. Natürlich hatte man sehr viel mehr Freizeit, das ist klar. Ich habe im ersten Jahr nach der Pensionierung eine Stelle beim Bundesgrenzschutz bekommen, in der ich mit 6 Stunden Unterricht die Woche dann die Differenz zwischen Pension und dem vorherigen Gehalt ausfüllte. Habe dann sehr bald angefangen, das in der Gemeinde Alfter bestehende Kultur- und Bildungswerk zu übernehmen. Da war damals jemand ausgefallen und ich wurde gefragt, ob ich das übernehmen wolle. Das habe ich getan. Habe es weiter ausgebaut zu einem Programm, das später leicht von der Volkshochschule übernommen werden konnte, als die Bildungswerke nicht mehr bezuschusst wurden, weil das Land nur noch Zuschüsse für Volkshochschulen gab. Und habe dann angefangen, mit diesem Bildungswerk jedes Jahr 2 größere Reisen zu machen. Bildungsreisen, Kultur- und Bildungswerk, Bildungsreisen. Habe angefangen mit einer Reise zur Zonengrenze und dann durch fast sämtliche Hauptstädte Europas.
Hat Sie Reisen immer fasziniert?
Ja. Vielleicht deshalb so ganz besonders, weil ich es mir früher nicht leisten konnte.
Mhm.
Aber nach der Pensionierung konnte ich mir diese Reisen leiten, weil ich als Reiseleiter immer den Gratisplatz hatte, der bei 20 Teilnehmern vom Reiseunternehmen gewährt wird. Inzwischen ist es natürlich so, dass ich keine Reisen mehr selber leite.
Mhm.
Jetzt würde ich ganz gerne noch mal zurückkommen auf Ihre Jugend. Zwar nicht den schulischen Bereich noch mal aufgreifen, sondern etwas ganz anders. Einfach mal fragen, die ganze Welt war ja ganz anders. Die Entwicklung, die technische Entwicklung war ja weit zurück gegenüber heute. Es ist ja unvergleichlich. In Ihrer Jugend haben Sie ja ganz andere Dinge erlebt. Vielleicht können Sie darüber etwas noch kurz erzählen.
Ja, ein Beispiel, das mir einfällt, wäre etwa die Arbeitsweise meines Großvaters, der Bäcker war. Ich habe dann, wenn ich zu Besuch bei ihm war, natürlich ihn öfter in seiner Backstube aufgesucht und dann gestaunt darüber, wie er den Teig knetete. Er hatte einen großen Holztrog, in dem er Mehl und Hefe und alles Notwendige erstmal mit den Händen ein bisschen vermischte. Und dann hat er über diesem Trog in Armhöhe, Reichweite, eine Stange. Dann holte er einen Eimer heißes Wasser, wusch sich die Füße, stieg in diesen Trog hinein, hielt sich oben an der Stange fest und knetete nun den Teig mit den Füßen, bis er für das Formen der Brote richtig war.
Tja.
Oder ein anderes Beispiel. Ich habe als Kind in Nippes, Köln-Nippes, nur ein einziges Auto kennengelernt. Wir Kinder liefen dann hinter dem Auto her, amüsierten uns darüber. Und es fuhr uns natürlich davon, aber nicht allzu schnell.
Okay.
Und einmal fiel aus diesem Auto ein Schleier heraus, ohne dass die Insassen es bemerkten. Den habe ich aufgehoben und dann, da jeder wusste, wo der Autobesitzer wohnte, dahin gebracht und eine Tafel Schokolade dafür kassiert.
Ja, das kann man
mit
sicher.
6 Jahren bin ich das erste Mal Auto gefahren. So hatte man meinen Vater, in Großkönigsdorf besucht, wo er als Soldat stationiert war. Und als wir dann wieder nach Hause wollten, da hielt der Vater als Soldat dann eins der ganz wenigen Autos, die daherkommen, an und fragte, ob man uns mitnehmen könne nach Köln. Die Tour bin ich zur ersten Autofahrt meines Lebens gekommen, die lange, lange meine einzige geblieben ist.
Ja, das ist eine Entwicklung, die man heute nicht mehr nachvollziehen kann, die damals jedenfalls so abgelaufen ist.
Dann habe ich natürlich erlebt die ersten Zeppelin-Fahrten, die übers Rheinland kamen. Dann sind wir natürlich über alle Welt auf den Straßen und bestaunte den Zeppelin, der daherflog. Dann zu Beginn des Krieges die Flugzeuge.
Gab es irgendwelche Menschen, die Sie in der Zeit sehr bewundert haben, verehrt?
Hindenburg. Hindenburg war der Volksheld zu Beginn des Krieges, als er die Siege über die Russen in den Masuren errang. Aber ansonsten wüsste ich mich jetzt auf Anhieb nicht zu erinnern. Aber noch eine interessante Sache vielleicht. Wir sammelten als Jungs die Flaksplitter, mit denen nach den angreifenden Flugzeugen geschossen wurde. Und die sogenannten Fliegerpfeile, die Flugzeuge, die französischen oder englischen Flugzeuge, die hier über Köln flogen, die warfen etwa 10, 15 Zentimeter lange Eisenstifte ab, die einen verdickten Kopf hatten, aber spitz, angespitzten verdickten Kopf. Die fielen runter und sollten nun halt irgendwen töten, was sehr selten passierte. Ich habe also nie etwas gehört davon, dass einer getroffen worden sei, aber die irgendwo dann auf der Erde lagen, die haben wir als Jungs gesammelt und jeder war stolz, wenn er einen englischen Fliegerpfeil hatte.
Wenn Sie vielleicht nochmal zurückdenken an das, was alles gewesen ist, was würden Sie sagen, wünschen Sie keinem von den Jugend, von der Jugend heute, dass denen diese Erfahrung, dass sie die Erfahrung machen müssen? Irgendetwas, was bei Ihnen persönlich passiert ist?
Ja Gott, bei dem Wohlstand, in dem heute unsere Jugend lebt, würden die sich natürlich mit den Verhältnissen, in denen wir groß geworden sind, sehr, sehr schwer tun. Ich würde es keinem wünschen, dass er noch mal so leben müsste, wie ich das nun durch die zwei Weltkriege erlebt habe. Wir haben ja unter anderem auch Hunger gelitten. In Köln bekam man längst nicht alles, was man zum Leben brauchte. Den ersten Diebstahl meines Lebens habe ich begangen an einem Markt in Köln, um meinen Eltern kostenlos ein paar Steckrüben zu besorgen.
Ja. Und was war, also das, der Diebstahl, hat das, war das für Sie sehr schlimm, das zu machen, oder war es für Sie eine Lebensnotwendigkeit und deshalb fanden Sie das auch völlig legitim?
Ich habe das als nicht schlimm empfunden, weil es von dem Zeug Massen gab. Aber man musste sie bezahlen und da ist bei den Riesenangebot an diesen Steckrüben sehr leicht war, dran zu kommen. Ich habe mich das nie belastet. Ich habe es auch nicht gebeichtet.
Eine Frage hätte ich auf jeden Fall noch. Und zwar, wenn man so viel mitgemacht hat, also zwei Weltkriege, den einen vielleicht etwas weniger bewusst, aber den anderen ja sehr bewusst, was erhält einen den Lebensmut?
Was erhält den Lebensmut? Ich bin immer ein optimistischer Mensch gewesen und habe immer geglaubt, wirst schon gut durchkommen. Und ich bin auch immer ein gesunder Mensch gewesen und deswegen nie ernste Schwierigkeiten mit der Gestaltung meines Lebens gehabt.
Toll, dann hoffen wir, dass es so bleibt. Ne?
Das hoffe ich. Ich habe eben an dem von der Reise erzählte gehört, nicht wahr? Ich war mit 85 nämlich bei weitem der Älteste mit der Gruppe und habe recht schön mithalten können. Und bestimmt so viel gesehen und erlebt wie die jungen Leute auch.
Ja, dann dürfen wir uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Pesch, bedanken für den Besuch hier im Garten. vom Studio Merten und dass Sie uns so nett erzählt haben. Und vielleicht vielen Hörern auch einiges übermittelt hat. Vielen Dank.
Mhm. Danke.
Ja, liebe Hörer, das war's für heute aus dem Studio Merten. Aber heute ist nicht alle Tage. Wir hören uns wieder, keine Frage. Die Gespräche führten Bianca Schmidt und Otto Ganser. Die Musik stellte Guido Marx zusammen und am Mikrofon war Andrea Marx. Tschüss und bye bye.